Es ist so wichtig, das, was du hörst, dass das das Richtige ist. Weil es gibt auf der Welt so viele Botschaften, haben wir es heute gedacht, in einem Zeitungskiosk am Bahnhof. Regale über Regale von Zeitungen und Zeitschriften und dann noch übereinander gestapelt, Massen. Also die Menschheit wird bombardiert mit Informationen und mit Zeug. Auch Psychologie ist dabei und alles Mögliche. Und es ist nur ein kleiner Teil, was da drin ist, was Wirklichkeit gibt. Über die ganzen modernen Medien und Social Media und den ganzen Zeug, du wirst bombardiert. Das Problem ist, da zwischen deinen Ohren, da ist ein Speicher. Und wenn du das Falsche abgespeichert hast, dann wirst du irgendwann auch das Falsche denken und das Falsche tun. Und dann wunderst du dich, wenn du keinen Glauben hast oder wenn es nicht funktioniert. Also, hier hat jemand gesagt, dein Input steuert deinen Output. Und Jesus selber hat einmal gesagt, sieh zu, was ihr hört oder wie ihr hört. Manche hören mit großen Ohren den ganzen Krampf. Und wenn es um die Wahrheit vom Evangelium geht, dann hören die. Und morgen sagen sie, was war das gestern? Kann ja passieren. Wir sind alle nicht perfekt mit dem Speichern da drin. Aber dann kannst du da reingehen, kannst es wieder hören und nochmal hören. Und du hörst dich selber wieder und sagst, ah, das habe ich noch gesagt. Man kann sich nicht alles auf einmal merken. Aber wenn man immer wieder hört, dann merkst du plötzlich, dass es in deinem Kopf sich festsetzt und dann fängst du plötzlich auch an, so zu denken. Beim nächsten Problem denkst du nicht mehr, oh je, scheiße, ist das Problem schon wieder da, sondern du denkst an den, der das Problem lösen kann. Oder was du tun kannst, im Glauben her, um dem Problem zu begegnen oder dem Feind zu begegnen oder den Herrn zu bitten. Und da sind wir schon beim Thema. Es geht ums Beten, weil in allen Religionen wird letztendlich gebetet. Aber Gebet und Gebet haben zwei Paar Stiefel. Gebet, wenn nicht erhört wird, hat mir jemand gesagt, dann gehst du lieber zum Kaffee trinken. Also Gebet muss irgendwie was bewegen, es muss was dabei rauskommen. Aber nicht sagen, jetzt habe ich gebetet und 5 Minuten später, oh, ist nichts draus geworden, hätte ich Kaffee trinken gehen können. Ein bisschen Geduld muss man auch mitbringen beim Beten. Beten muss man lernen. Es gibt christliche Gruppierungen, die lernen Gebete auswendig und die werden dann aufgesagt, vielleicht mehrmals hintereinander, in der Hoffnung, dass es Gott gefällt, so wie ein Kind einem ein Gedicht aufsagt und sagt, ja, schön hast du es gesagt. Und das war es dann. Das hat mit Gebet nichts zu tun. Vielleicht hoffen sie auch noch, naja, wenn ich schön aufsage und oft genug, dann könnte es ja sein, dass Gott doch ein bisschen was erhört. Sie beten mehr oder weniger ins Nichts und denken, vielleicht habe ich Glück gehabt. Vielleicht ist in Gottes Gehörgang gekommen, vielleicht aber auch nicht. Das hat alles mit dem Gebet der Bibel nichts zu tun. Und wenn du in dieser Art betest, dann musst du umdenken. Das berühmte Wort Buße bedeutet anders denken, anders machen. Also man verbindet das Wort Buße immer mit, jetzt habe ich gesündigt und jetzt muss ich zur Buße 10 Vaterunser und so aufsagen. Das hat auch mit Buße und mit Gebet nichts zu tun. Gebet bedeutet, du gehst im Namen des Herrn Jesus zu deinem himmlischen Papa und du bittest ihn um das, was du brauchst. Oder du befehlst ihm ein Problem an, dass er sich darum kümmert oder dass er dir zeigt, wie wir das lösen können. Ja, manche Dinge macht er, manche Dinge gibt er dir aber auch dann die Antwort oder die Weisheit, dich richtig zu verhalten oder das richtig anzugehen, damit sich die Sache ins richtige Lot begibt. Das passt wieder für dich. Aber du bist immer der, der die Wahl hat. Machst das so, wie immer schon, auch wenn nichts dabei rausgekommen ist. Oder du denkst um und machst es so, wie uns die Bibel das lehrt, wie Jesus es gelehrt hat oder wie die Apostel das gelehrt und gemacht haben. Jetzt gibt es da eine Bibelstelle, die Jesus gesagt hat im Johannesevangelium 16, 23 und 24. Und da fängt er an mit wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, das meint auch wirklich, wirklich, es ist so, dann will er das bekräftigen, dass das so ist. Also wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Brutal gut. Jetzt kannst du denken, ja, genau so ist, ich mach so. Oder du kannst denken, schön wäre es, wenn es so wäre. Das ist dann ein Problemgedanke. Das ist eigentlich ein Zweifel. Da zweifelst du an, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wirklich, wirklich, das ist so. Also diese Schriftstelle soll erst einmal Glauben in dir erzeugen. Nicht bloß für 5 Minuten, sondern dauerhaft. Darum ist es sinnvoll, sich solche Bibelstellen übers Gebet öfter mal zu Gemüte führen. Vielleicht auch rausschreiben und immer wieder mit einem Ja rangehen, mit einer Entscheidung, das glaube ich. Auch wenn die Umstände vielleicht was anders sagen und das letzte Gebet ja noch nicht erhört ist. Der Feind, der Teufel, versucht immer, dich auf den Sinnen zu halten. Schau hin, da ist noch nichts, schau das an und der hat so viel gebetet und ist nichts passiert und. Er will dich immer auf der Ebene halten, wo es Zweifel, wo nichts passiert ist. Aber das stimmt nicht mit dem überein, was Jesus gesagt hat. Und das Wort Gottes oder die ganzen biblischen Lehren, die richtigen biblischen Lehren, wollen dich auf ein anderes Level heben. Auf ein Level des Glaubens. Da, wo du weißt, dass Jesus nicht gelogen hat. Und er will, dass unsere Freude völlig sei. Ja, wann wird denn eine Freude völlig? Wenn ein Gebet erhört wird. Wenn ein Gebet nicht erhört wird, und dir hängt das Gesicht nach unten, also kann man nicht sagen, dass die Freude völlig geworden ist. Da musst du ein bisschen arbeiten an deinem Glauben, an deinem Vertrauen auch an das, was Jesus hier gesagt hat. Jesus hat nichts falsch gesagt. Wenn es nicht funktioniert, muss der Grund woanders liegen. Und den Grund, den musst du ausfindig machen und musst den beseitigen. Jesus möchte auf jeden Fall, dass deine Gebete erhört werden oder dass sich die Sache zum Guten wendet. Manchmal möchte er aber auch, dass du ein bisschen anders betest, wie du bisher gebeten hast. Und dann kannst du eben mit deinem Herrn in einen Dialog treten. Aber das Ende des Lieds muss sein, dass deine Freude völlig sei. Eine ähnliche Schriftstelle, das ist dann nicht Jesus gewesen, sondern der Johannes, der Apostel. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 21 und 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. So, ihr Geliebten, weißt du, dass du geliebt bist von Gott, von Jesus? Das ist Fakt. Es ist wichtig zu wissen, dass du geliebt bist. Also tust du dich schon wieder viel leichter mit dem Glauben. Dann sagt er hier, wenn das Herz uns nicht verurteilt, wenn du nicht Schuldgefühle, Verdammnis, irgendwelche Anklage vom Gesetz, von den Geboten her in deinem Herzen trägst, meint er damit. Weil das ist Gift für deinen Glauben. Wenn du immer noch meinst, du hast ein Gebot übertreten und dir ist es noch nicht vergeben, dann tust du dich schwer mit dem Glauben und mit dem Vertrauen. Das ist, wie gesagt, die Basis allem Evangelium und allem Glaubens, dass dein Herz da drin dich, dein Inneres dich nicht selber immer anklagt. Weil dann du das weg hast, dann hast du Freimütigkeit. Hast du immer diese Verdammnis in dir, ich könnte ja doch noch was falsch gemacht haben, ich weiß aber nicht recht, der Herr hört meine Gebete nicht, weil ich irgendwie, irgendwann, vielleicht, das ist alles, ja, wie wenn das dein Herz zugenagelt würde. Und dann funktioniert es auch nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es noch mal eins drauf, sagst du, das Ehe funktioniert ja nicht, kannst du wieder aufhören mit deinem Beten und mit deinem Glauben. Aber so hat es weder Jesus noch der Apostel gesagt. Also, das ist das Erste, dass du geliebt bist vom Papa und dann, dass dein Herz dich nicht verurteilt oder verdammt. Und dann hast du diese Freimütigkeit, die du brauchst im Glauben, um zu Gott zu kommen. Und der zweite Vers, den ich auch gelesen habe, ist, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Der gefällt uns gleich noch besser. Ja, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Du musst bloß eine Einschränkung. Wenn du für jemand anderen betest, du kannst dich nicht so leicht über den Willen eines anderen hinwegsetzen. Dann muss Gott erst den Willen des anderen umformen, dass das so wird, dass das dann passt. Ja, also du hast nicht die Macht im Gebet, den anderen seine Gedanken oder seine Pläne zu übergehen. Du kannst ihn zwar segnen und kannst von Gott bitten dafür, aber dann ist ein bisschen eine Einschränkung. Wenn der das nicht will, dann tut es auch der Herr nicht. Dann tut er es nur, wenn er ihn da so weit bringt, dass er es auch haben will. Weil der Herr ist Gentleman. Ja, der Teufel, der ist anders. Der übergeht deinen Willen. Der macht dich auch so fertig, auch wenn du es nicht willst. Aber der Herr will dich immer so haben, dass du das auch haben willst, was er dir geben will. So, also was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Jetzt geht es hauptsächlich um das, was du für deine Sache betest. Jetzt kommt's. Weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Aber jetzt kommt wieder die Einschränkung. Gebote halten. Denkt jeder sofort, oh, die 10 Gebote. Denkt jeder sofort, Gesetz des Mose, oder? Ich hoffe nicht. Die schon lange hierher kommen, die müssten es eigentlich wissen, dass nicht so ist. Und dann soll man auch noch das Wohlgefällige tun. Und wenn wir das Wohlgefällige nicht tun, werden Gebete nicht erhört. Dann haben wir ein Problem, oder? So. Wir müssen aber jetzt noch einen dritten Vers hinzunehmen. Das ist dann der Vers Nummer 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Jetzt wird es wieder einfacher. Es steht nicht, dass wir das Gesetz des Mose, die 10 Gebote und die ganzen Reinigungsvorschriften und Sabbat und so weiter halten, sondern das Gebot ist, dass wir an den Namen Jesus Christus glauben sollen. Das ist das Gebot. Mehr will er gar nicht. Aber wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kannst du auch nicht Gebetserhörungen erwarten. Und das Wohlgefällige tun ist, dass wir einander lieben. Und damit ist eigentlich alles abgedeckt. Wenn die Christen untereinander sich lieben, auch den, der mal nicht so das Richtige gemacht hat, auch dem, der mal vielleicht einmal, wie soll ich sagen, der mal nicht so war, wie du dir das vorgestellt hast, oder der dir nicht nach der Nase steht, ihn trotzdem zu lieben. Jesus geht ja einmal weiter und er sagt sogar, dass wir die Feinde lieben sollen. Das ist nicht schwer. Seine Gebote heißt, sie sind nicht schwer. Das absolute wichtigste Gebot ist, an ihn zu glauben, weil damit hast du schon die Rechtfertigung. Damit hat das Herz in dir nicht mehr die Möglichkeit oder das Recht, dich zu verurteilen und zu verdammen. Darum ist diese Lehre über die Rechtfertigung aus Glauben so existenziell wichtig. Da ist eben der Joseph Prince eine Kapazität auf dem Gebiet. Und deshalb sind auch wir schon, was weiß ich, wie viele Jahre bei euch, immer wieder Rechtfertigung aus Glauben. Ihr könnt ja diese Predigten anhand des Internetauftritts immer wieder hören, weil das ist die Basis für deine Gebetserhörungen. Johannes spricht aber hier in seinen Versen nicht bloß vom Bitten, er spricht auch vom Empfangen. Das gehört auch dazu. Bitten ist noch eine ganz einfache Sache oder verhältnismäßig einfach. Manche tun sich auch mit dem Bitten schon so schwer. Die fragen mich dann manchmal, wie soll ich jetzt da wieder beten? Wie soll ich das formulieren, mehr oder weniger? Wenn du dich mit jemand anders unterhalten kannst, dann kannst du auch bei Gott bitten und dich unterhalten. Weil du brauchst nicht besonders formulieren, du brauchst auch nicht unbedingt in Hochdeutsch beten, wenn du nicht kannst oder nicht magst. Der versteht auch Bayerisch, du kannst auch mit deinem Herzen beten. Ist vielleicht manchmal sogar intensiver als wie ein recht schön formuliertes Gebet. Das, was in deinem Herzen vorgeht, ist das, was eigentlich zählt. Du kannst im Herzen ganz was anderes haben, als wie du mit deinem Mund sprichst. Und dann ist falsch. Also lass das, was in deinem Herzen ist, zu Gott sprechen. Aber es geht auch um das Empfangen. Er sagt, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Wie geht es nun mit diesem Bitten und Empfangen? Wir wollen ja beten lernen, so dass was dabei rauskommt. Jakobus 4,8. Naht euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Das ist einmal der erste Part. Du nahst dich Gott. Also du betest nicht von ferne, du schreibst nicht eine E-Mail an Gott, du schreibst nicht einen langen Brief, sondern du gehst zu ihm hin. Und das dürfen wir mit dieser Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade hintreten, Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also das Hintreten, sich Gott nahen, ist wichtig. Dann kommt die nächste große Frage. Ja, wo ist denn dieser Gott? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht, sagen manche. Er ist aber da. Er ist bloß auf einer anderen Ebene. Das, was du mit deinen Augen siehst, wenn du aufs Fenster rausschaust oder erinnern drum, das ist die natürliche Welt. Es gibt aber genauso die geistliche Welt, die himmlische Welt. Und Gott ist im Himmel, er ist in der geistlichen, in der himmlischen Welt. Nicht so meinen, wie es Religion vermittelt. Der Himmel ist irgendwo da oben, ganz weit weg, genau weiß man es nicht wo. Das haben wir inzwischen ja schon, die Menschheit, in das Weltall ziemlich weit vorgedrungen. Da ist quasi ein Himmel nicht entdeckt worden. Planeten und Galaxien und unendliche Weiten, Der Himmel ist also nicht im natürlichen Bereich. Der Himmel ist eine geistliche Ebene. Und durch das, dass wir Christen ja im Geist wiedergeboren wurden, das heißt im Geist wieder lebendig gemacht wurden, haben wir auch die Möglichkeit, in den Bereich des Geistes vorzudringen. Also nicht in den Weltraum, in das Weltall, sondern wir wollen vordringen in den Bereich des Geistes. Den gibt es nämlich auch und der ist nicht weit weg. Der ist um dich herum. Es ist nur ein anderes Level. Darum sagt uns die Bibel einmal in Kolosser 3, 1 und 2, sucht oder sinnt nach dem, was droben ist. Ja, droben, droben. Da kommt jetzt eine Holzdecke droben. Und irgendwann habe ich das Weltall. Also dieses Droben ist nicht gemeint. Droben ist gemeint eine höherwertige geistliche Ebene. Ja, diese geistliche Ebene, die natürliche Welt, ist unterm Strich auch eine geistliche Ebene. Das ist die gefallene Schöpfung. Die ist in der Sünde und unter dem Tod versklavt momentan. Und seufzt, heißt es in der Schrift, bis sie erlöst wird von diesem Zustand. Hat uns der Adam eingebrockt. War vorher nicht so. Also wir nahen uns Gott im Bereich des Geistes. Da ist das Sprachengebet eine riesige Hilfe. Denn wenn du in einer neuen Sprache redest, durch den Heiligen Geist, fängt dein Geist an, aktiv zu werden. Und dein Geist ist ja schon auf der geistlichen Ebene, deswegen ist er ja ein Geist, nicht auf der irdischen, seelischen Ebene. Und deshalb ist das Sprachengebet so wichtig. Also lass dir ja das nicht rauben. Und wenn du eine Gemeinde kennst, die das Sprachengebet ablehnt, dann ist besser, du gehst nicht dahin. Weil es hat uns der Heilige Geist als erste Gabe gegeben, um eben auf diese Ebene des Geistes zu kommen. Wichtig, wichtiger am wichtigsten. Nicht sagen, oh, du Geistesgabe, das Sprachengebet, das ist ja nicht so wichtig. Heilungen ist super, Wunderkräfte ist super. Aber die kommen nicht, wenn du nicht in die geistliche Ebene vordringst, wenn du dich nicht zu Gott nahest. Weil wenn du dich ihm nahest, wird er sich zu dir nahen, ist die Aussage von Jakobus 4,8. Und diese geistliche, himmlische Ebene, dieser höhere Level, der ist vollkommen, der ist himmlisch, der ist kraftvoll, da ist die Kraft des allmächtigen Gottes zu Hause. Und diese Kraft des allmächtigen Gottes kann deine Krankheit heilen, kann dein Problem lösen, kann den Dämon, der dich pisagt, in einem Nu beseitigen, aber anstopfeln musst du an diese Kraft. Und das tust du, indem dass du dich ihm nahst. Da musst du dir aber Zeit mitbringen, das zum Lernen. Wenn du das einmal gelernt hast, dann geht es schon ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller. Du musst aber auch damit kalkulieren, wenn du das anfängst, dass der Feind, der Teufel, auf der Matte steht und dich auf und abbringen will. Mit allen möglichen Tricks und Mittelchen. Aber lass dich nicht abbringen. Es rentiert sich auf jeden Fall, weil die Kraft Gottes wird dann immer mehr in deinem Leben offenbar. Und umso mehr Kraft, umso mehr werden auch Gebetserhörungen geschehen. Ein Punkt, um sich Gott zu nahen, ist, auf das Opfer von Jesus zu schauen. Auf das, was er am Kreuz getan hat. Das ist letztendlich das Evangelium schlechthin. Dort am Kreuz hat er sich für uns geopfert, hat sein Leib und sein Blut für uns gegeben. Auf das müssen wir immer schauen. Das ist die Basis. Aufgrund dessen darfst du dich zum Papa nahen. Und du kannst im Gebet, such dir am besten ein stilles Plätzchen. Jesus sagt einmal von Kämmerlein, wo du ein bisschen ungestört bist. Und sag, Papa oder Jesus, ich komme jetzt zu dir. Oder im Namen Jesu komme ich zu dir. Ich darf kommen, weil durch das Blut habe ich Zugang. Durch sein Fleisch, das geopfert wurde, ist der Vorhang letztendlich zerrissen, sagt uns die Bibel. Die Trennung zwischen Himmel und Irdischem ist eigentlich aufgehoben. Die besteht bloß aber noch, weil wir das nicht kapiert haben, dass die weg ist. Also die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist durch das Blut Jesu aufgehoben, weil die Sünde beseitigt wurde. Wie Jesus am Kreuz für uns zur Sünde wurde, damit hat er diese Sünde weggenommen, die Sünde der Welt letztendlich weggenommen. Das, was durch Adams Sündenfall kaputt gemacht wurde, hat Jesus ja wieder hergestellt. Und deshalb schauen wir im Glauben auf dieses Opfer, auf dieses, was Jesus getan hat und auch auf seine Auferstehung. Und das gibt uns die Freimütigkeit, uns Gott zu nahen. Das verschafft uns den Zugang zum Thron Gottes, zum Gnadenthron, wo wir unsere Anliegen, unsere Gebete vorbringen dürfen. Und dieser Thron Gottes ist nicht, wie manche auch sagen, der Richterstuhl, sondern ist der Gnadenthron. Und es ist nicht ein Thron, der Abweisung oder der Strafe, wo sich manche nicht hintreten trauen, weil sie Angst haben, sie könnten vielleicht abgewiesen werden oder sie könnten bestraft werden von Gott. Dieses Gedankengut musst du loswerden. Es kommt keine Strafe für dich von Gott, weil die Strafe lag auf Jesus, als er am Kreuz hing. Ein für alle Mal. Und du wirst auch nicht abgewiesen, wenn du kommst im Glauben an den Namen des Herrn Jesus. Mehr ist nicht notwendig, aber ein Glaubensakt ist es. Diesen Glaubensschritt musst du immer wieder tun und trainieren und dabei bleiben. Und du wirst nach und nach es besser können und verstehen und Ergebnisse auch hervorkommen. Die ganzen religiösen Verhaltensmuster, die du vielleicht dir antrainiert hast oder die man dir beigebracht hat, wo du keine Erfolge hattest im Gebet, den musst du über Bord schmeißen. Das Alte muss weg, damit das Neue Platz hat. Also nicht einfach irgendwie was nachahmen, ja, die machen doch das auch so. Wenn die nicht erfolgreich sind mit ihren Gebeten, dann stimmt's nicht. Nicht irgendwas einfach nachahmen, dass das vielleicht gut dastehst bei den anderen Geschwistern. Und das geht's überhaupt nicht. Und wenn du dann betest, dann bring auch diesen Glauben mit, dass er dich hört und dass er dich erhört und dass du von ihm auch empfängst. Ja, nicht weggehen, ja, habe ich gebetet, ganz fest im Glauben und ich möchte das auch nicht absprechen. Dann kommt der nächste Teil, dass du auch dabei bleibst, du empfängst ab dem Moment. Der Empfang muss eingeschaltet werden. Es gibt noch eine Gebetsschriftstelle im Jakobusbrief, Kapitel 5, 16 und 17. Hier schreibt uns der Jakobus: Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, weil Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und so weiter. Also dieser Elia war ein Mensch wie du und ich. Sicher war er ein Prophet, aber das ist nicht, also die Bibel sagt nicht, dass nur die Propheten Gebetserhörungen bekommen, sondern jedes Kind Gottes kann hintreten. Und er sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Bist du ein Gerechter? Ja, ja, das will ich hören, ja. Ohne Zweifel, weil du hast Jesu Gerechtigkeit bekommen. Nicht deine, weil mit deiner kommst du nicht weit. Jesu Gerechtigkeit und weil du dieser Gerechte bist, der betet, deshalb vermag dein Gebet viel in seiner Wirkung. Und dieser Elia betete inständig, heißt es hier. Also er betet nicht halbherzig, so probieren wir es mal, ja, was wir auch gebetet haben, sondern es war ein inständiges Gebet. Er wollte unbedingt diese Gebetserhörung. Er hat sich das vom ganzen Herzen genommen und hat gebeten um die Sache. Und das ist wichtig, ein ernstliches, bewusstes, inständiges, zielfokussiertes Gebet. Nicht, ja, jetzt habe ich einmal wieder eine Stunde durchgebetet, so alles, was mir gerade eingefallen ist, und dann passt es wieder. Sondern bleib bei einer Sache, die notwendig ist, die wichtig ist, und bete, sodass du auch eine Antwort bekommst. Nicht Gebet als Lotteriespiel sehen, vielleicht habe ich mal einen Treffer. Wir sollen beten und wir sollen auch empfangen, damit unsere Freude vollkommen wird. So, jetzt kommt eine Gretchen, sogenannte Gretchenfrage. Wann oder wie empfange ich? Es gibt zwei Bibelstellen. Die eine sagt, wir sollen glauben, dass wir empfangen haben. Und die andere sagt, dass wir empfangen werden. Was ist jetzt richtig? Die beiden Schriftstellen ist Markus 11, 24 und Matthäus 21, 22. In einem steht, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und Matthäus 21, 22. Und alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. So, jetzt muss ich jetzt glauben, dass ich empfangen habe oder dass ich empfangen werde. Das hat ein Problem. Es gibt in diesem Urtext, in diesem Griechischen, eine Zeitform, die es bei uns nicht gibt. Eigentlich soll beides aussagen, dass wir jetzt empfangen. Und der Glaube ist nämlich immer jetzt. Der Glaube von gestern, das war der von gestern. Und der Glaube von morgen ist der von morgen. Aber der Glaube von heute, von jetzt, ist wichtig in deinem Beten. Du kannst nicht sagen, ich bete heute und morgen glaube ich dann. Nein, es gehört zusammen. Der Glaube ist gegenwärtig, Zeitform, Gegenwart. Und der Glaube empfängt jetzt. Also bete und dann schalte um und sag und glaube, dass du jetzt auch empfängst, die Sache, die du gebeten hast. Und dann bleibe dabei. Nicht sagen, jetzt habe ich es empfangen und Buch zu, fertig, sondern bleibe in dieser dauerhaften Empfangshaltung. Der Fluss vom Himmel auf die Erde, vom himmlischen, von der höheren, vom höheren Level auf den irdischen, nicht so hohen Level, der muss in Gang bleiben. Und das tust du, indem dass du ständig auf Empfang bleibst. Also empfange dauerhaft. Und geh immer wieder zu deinem Papa, nahe dich immer wieder und empfange. Du brauchst nicht immer bloß bitten und bitten und bitten, sondern geh auf Empfang. Schalte auf Empfang. Es ist machbar, es ist möglich. Dieser Empfang, Glaube, hält diese Verbindung aufrecht. Oder du bist gerade bei irgendwas tot und plötzlich fällt dir der Herr wieder ein. Und sagst, danke Herr, dass ich gerade jetzt empfange, aus deiner Fülle von dir. Und schon kommt wieder ein Schwung aus dem Himmel in dein Leben hinein. Bleibe in dieser Gnadenhaltung, dieser Empfangshaltung. Also empfange immer jetzt. Jesus sagt einmal, dass dein Glaube so groß sein soll wie ein Senfkorn. Ziemlich klein. Manche meinen, wir brauchen großen Glauben. Die Apostel haben da gebeten gehabt, Herr, mehre uns den Glauben. Und dann sagt Jesus, so groß wie ein Senfkorn, genügt. Dann würden die Dinge dir gehorchen. Und du sagst, mein Glaube ist ja nicht so groß, muss ich bei dem und dem anrufen, der hat einen größeren Glauben, da geht mehr. Das ist ein Irrtum. Der Glaube muss nicht so groß sein, der Glaube muss eingesetzt werden. Das ist eigentlich das Problem. Und wenn dein Glaube klein ist und du setzt ihn ein, dann wächst er und dann wird Ergebnis hervorkommen. Und wenn du einen großen Glauben hast, aber du benutzt ihn nicht, dann ist es auch gleichgeschaltet, wie du hast keinen Glauben, weil was soll denn rauskommen, wenn du ihn nicht nutzt? Also fang an, deinen Glauben zu benutzen. Dem Senfkorn Glauben, sagt Jesus nämlich, ist alles möglich. Der Verstand sagt dann, oh je, ob das überhaupt möglich ist, bei meinem Kleinglauben, doch, es ist möglich. Bleibe in dieser Empfangshaltung, damit der Zufluss aus dem Himmel zu dir in Gang kommt und in Gang bleibt. Und umso mehr diese Kraft aus dem Himmel fließt, umso mehr wird sich auch verändern und wird, wenn sich die Gebete in deinem Leben dann manifestieren. Da gibt es ein Beispiel, wo Jesus auf der Erde war, der war halt immer der Meister, aber er war Mensch, wie du und ich. Ja, er hatte seine Göttlichkeit abgelegt und wurde Mensch. Und er wurde mit Heiligen Geist erfüllt damals. Und dann heißt es hier, die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Und er heilte alle. Oder an einer anderen Stelle, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus war immer in Kontakt mit dem Himmel. Er war immer in Kontakt mit seinem Papa. Er hat es aber auch trainiert oder geübt, indem dass er manchmal nächtelang in der Gemeinschaft mit dem Himmel war. Kennt ihr die Stelle mit der Verklärung? Da auf dem Berg der Verklärung. Da wird es einmal beschrieben. Ich glaube nicht, dass das eine Eintagesfliege war. In dem Fall waren halt mal zwei Apostel mit dabei. Aber ich denke, wo es immer wieder heißt, dass Jesus auf den Berg ging und die ganze Nacht betete, dass der immer so einen Kontakt mit dem Himmel hatte. Er hat sich ja da mit Mose und Elia, glaube ich, unterhalten. Und der Petrus hat nichts Besseres zu tun gehabt, hat gesagt, können wir zwei, drei Hütten bauen. Aber so war Jesus mit dem Himmel in Kontakt. Das wäre meine Zielvorgabe. Wir sollen mit dem Himmel in Kontakt kommen. Und dann war Jesus so dermaßen voll Kraft, dass alle, die ihn anrührten, mit ein bisschen Glauben bloß, sie wurden geheilt. So viel Kraft war in diesem Jesus. Diese Kraft war einfach am Fließen. Und es muss ein Mensch, ein glaubender Mensch, ein geistlicher Mensch vorhanden sein, dass dieser Kanal fließen kann. Ein glaubendes menschliches Herz ist notwendig, dass Kraftfluss zwischen Himmel und Erde instand gesetzt wird. Es gibt kaum Bibelstellen, wo Gott einfach von sich aus irgendwo irgendwas getan hat. Es ist immer ein Mensch mit involviert, ein glaubender, ein betender Mensch. Und das musst du wissen. Dein Beten ist eine wichtige Sache. Nicht sagen, ja, der Herr wird schon tun, wenn er will, und wenn er nicht will, haben wir ein Pech gehabt. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Aussage. Führt dich total in die Irre. Klingt recht schön und wahr, ist aber eine Lüge im Quadrat. Der Herr tut nicht einfach, wird schon irgendwie mal was tun. So ist er nicht. So findest du das nicht in der Bibel. Aber erst kommt der Glaube und dann das Ergebnis. Nicht umgekehrt, wie auch viele, ja, wenn ich was sehe, dann glaube ich auch. Ja, da brauchst du nicht mehr glauben, dann ist es eh schon geworden. Kennst du Johannes 1,16? Wenn, wahrscheinlich jetzt also nicht, aber ich lese euch es vor und dann werdet ihr alle sagen, ja genau. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Kennt ihr, ne? Ja. Auch wenn das hier in der Vergangenheitsform geschrieben ist, haben wir alle empfangen. Hat es aber nicht aufgehört, dass wir empfangen. Wir empfangen immer noch aus seiner Fülle eine Gnade nach der anderen Gnade. Und das ist ein prima Vers. Also solltest du auswendig können, ist ganz wichtig, wenn du beten willst. Weil im Himmel ist seine Fülle. In diesem höheren geistlichen Level ist seine Fülle für dich vorhanden. Und da darfst du hintreten. Und da darfst du nehmen und du darfst nochmal nehmen und darfst eigentlich alles nehmen. Vielleicht bist du so wie der Bruder vom verlorenen Sohn. Der wusste auch nicht, dass alles, was dem Vater gehört, ihm auch gehört. Und hat sich beschwert, weil der Vater ihm nicht einmal ein Böckchen gegeben hat, um mit seinen Freunden feiern gehen zu können. Religion hat die Christen dumm gemacht. Die Bibel, wenn du sie wirklich mit offenen Herzen liest, macht dich schlau. Aus seiner Fülle haben wir empfangen und aus seiner Fülle werden wir empfangen und aus seiner Fülle vor allen Dingen empfange ich jetzt. Haben wir gehört, der Glaube ist immer jetzt. Kennst du den Spruch, morgen gibt's Freibier? Steht irgendwo dran. Und morgen, wenn du kommst, steht immer noch morgen. Ja? Dann kriegst du es nie. Heute gibt's Gebetserhörung, nicht Freibier. Also es hat nicht aufgehört. Im Himmel ist Fülle und Überfluss. Und Kolosser 2,10 sagt, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Boah, wir, die Glaubenden, in Christus sind wir zu dieser Fülle gebracht. Wir dürfen von dieser Fülle empfangen. Sie ist in den Himmeln und wir dürfen hinzutreten und wir dürfen bitten und wir dürfen nehmen, wir dürfen empfangen. Das muss der Maßstab deines Glaubens sein. Ich habe es am Anfang ja gesagt, der Teufel versucht immer, etwas anderes dir vor Augen zu malen, was deinen Glauben auf dem unteren Level hält. So, ob das überhaupt stimmt. Oder schau hierhin, schau dahin, schau dorthin. Oder Armutstheologie, da Jesus hat gesagt, er hat nichts und wir sollen auch nichts haben. Oder die Israeliten in der Wüste haben auch bloß jeden Tag so viel bekommen, dass es gerade gereicht hat mit dem Manna und mit den Wachteln. Aber was sind dann die Speicher, wo in der Schrift steht, die überfließen sollen? Das mit den Wachteln, das war halt in dieser Zeit so. Das hat da genügt in dieser Wüstenwanderung. Haben sie auch nicht mehr gebraucht, da hätten sie auch nicht mehr brauchen können. Aber heute, wo wir Christen die Erben von Abrahams Segen sind, sollen unsere Speicher sich mit guten Dingen füllen. Wo kommt her? Aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss, letztendlich aus seinem Reichtum. Nicht deinen Glauben an den Maßstab legen, an das bisschen, das du vielleicht einmal erfahren hast schon im Glauben oder was die anderen alles erfahren haben. Es gibt so viel mehr. Wenn du die Bibel liest, was Jesus getan hat und was in der Apostelgeschichte zum Beispiel drinsteht, das sollte Standard sein. Wir haben uns da ganz viel Butter vom Brot nehmen lassen. Es sollte Standard sein, wenn wir jemanden die Hände auflegen, vorausgesetzt, dass er im Glauben ist, dass der geheilt wird. Oder dass einmal jemand von den Toten aufersteht, auferweckt wird, wenn er gestorben ist. Es sollte eigentlich Standard werden. Sicherlich wird jeder irgendwann einmal sterben und zum Herrn heimgehen, aber es soll auch Totenauferweckungen geben, wenn jemand zu früh stirbt. Es soll auch sein, und es gibt es angeblich auch, ich habe es selber nicht erlebt, aber ich habe es so öfter gelesen, dass Leute von einem Ort zum anderen versetzt werden, wie der Philippus. In einem der neuen Bücher steht ein Zeugnis drin von einem Pastor in Russland, der hat mehrere Gemeinden und damit er da am Sonntag in jeder Gemeinde predigen kann, wird er immer, wenn er in einer fertig ist, vom Geist versetzt in die andere Gemeinde, die 100 Kilometer oder hunderte Kilometer weg ist, und predigt dort wieder weiter. Wie das geht, kann ich dir nicht erklären. Ihr müsst natürlich auch beten, dass wir öfter kommen können, wenn ihr wollt, dass wir öfter kommen. An dem liegt es natürlich auch. Wenn für euch das gar nicht so wichtig ist, dann wird der Herr uns nicht so oft herschicken. Wenn für euch das wichtig ist, wird er uns Türen öffnen. Also das Level nach oben nicht begrenzen. Es gibt so viel mehr. Es gibt wirklich so viel mehr. Wir Christen machen uns immer sehr viel vom Geld abhängig. Das geht und das geht nicht. Im Reich Gottes gibt es kein Geld. Muss ich jetzt mal einfügen. Es gibt im Reich Gottes, im Himmel gibt es kein Geld. Da braucht man keins. Da ist alles da. Dass man auf der irdischen Ebene eins braucht, das wissen wir auch. Das ist auch ganz normal. Es gibt auch schon Zeugnisse, wo bei manchen Leuten die Geldbörse oder das Konto einfach nicht weniger geworden ist. obwohl immer wieder ausgegeben wurde. Das ist ein höherer Level. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Er hat schon den Segen bereitgelegt. Er hat diese Fülle bereitgelegt. Und wir müssen lernen, ihm nahe zu treten, hinzutreten und zu empfangen aus dieser Fülle. Die Fülle Christi liegt für uns bereit. Nicht bloß für die da im Himmel, sondern für uns, weil wir Kinder Gottes sind. In der Himmelswelt ist alles verfügbar. Jede geistliche Segnung ist verfügbar. Wir müssen es empfangen. Wir dürfen es empfangen. Also geh in den Bereich des Empfangens. Es macht Sinn. Also bete im Glauben und mach dann nicht das Buch zu und sag, so, jetzt schauen wir mal, was draus wird. Schauen wir mal, was draus wird, ist nämlich Zweifel. Bleib im Empfangen mit der Gewissheit, das, was wird. Du musst deinen Teil dazu tun letztendlich. Entscheide dich zu glauben, entscheide dich zu empfangen. Egal, was du brauchst, ob es jetzt ein Seelenfrieden ist oder ein wenig Erfrischung, Ermutigung, vielleicht auch Heilung, vielleicht sogar ein Heilungswunder, Versorgung in den Finanzen, ein Schutz, eine Weisheit, dass du es richtig machst, was ansteht, oder Erkenntnis, was die Sache ist in einem Problemfall. Oder du brauchst einen Dienst der Engel, das ist auch möglich, die sind ja auch noch da, nicht vergessen. All diese Dinge kannst du empfangen. Oder du brauchst in einem größeren Problem einen Durchbruch, dass sich das einfach ändert. Dann geh zu deinem Papa und sag, Herr, aus deiner Fülle, da ist alles für mich vorhanden, was ich da brauche und ich empfange es jetzt. Ich glaube dir und ich empfange jetzt den Segen für diese oder jene Sache oder die Weisheit für diese oder jene Sache. Das ist ein gutes Evangelium. Also nicht, der Herr wird es dann schon tun, wenn er meint, dass er es tun muss. Das ist ein Krampf. Sondern er hat letztendlich schon alles für dich vollbracht. Er hat letztendlich für jedes Problem die Lösung in seiner Fülle integriert und du kannst empfangen daraus. Und dieses Empfangen setzt den Fluss frei. Ich habe es einmal verglichen mit einem Eimer Wasser oder mit einem Eimer, der leer ist und du willst ihn mit Wasser füllen. Und dann hast du so einen kleinen, dünnen Schlauch und Druck ist auch fast keiner drauf. Das dauert eine Zeit, bis der Eimer voll wird. Dann sagst du auch nicht, das ist so ein blöder Schlauch und schmeißt ihn weg. Und du lässt ihn so lange laufen, bis der Eimer voll ist. So auch dieses Empfangen. Wenn es noch nicht so gut funktioniert und dein Schlauch noch klein ist aus dem Himmel und der Druck noch nicht so groß ist, dann schmeiß den Schlauch nicht weg, sondern bleibe in diesem Empfangsglauben und du wirst merken, hey, der Eimer füllt sich und plötzlich füllt er sich schneller, der Schlauch wird größer, der Schlauch, der kriegt auch mehr Druck, weil der Glaube erweitert diesen Schlauch, diesen Fluss aus dem Himmel. Und dann wird auch der Eimer in einem Nu voll. Aber nicht vorher den Schlauch wegschmeißen und sagen, oh, der Schlauch, der ist auch nichts Gescheites. Lass die Kraft aus dem Himmel fließen. Aktiviere diesen Kraftfluss. Und so ist es mit deinen Gebetserhörungen. Wenn dieses Empfangen aktiviert bleibt, wird der Kraftfluss immer mehr. Und wenn, sage ich mal so, der Eimer voll ist, ist eine Gebetserhörung da. Wenn genügend Kraft geflossen ist, weil ohne diese Kraft wird sich kaum was ändern. Es muss Kraft fließen. Darum hat auch Jesus gesagt, ich habe gespürt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. Also die Frau, die ihn da berührt hat, die ist nicht einfach irgendwie zufällig geheilt worden. Jesus hat selber gesagt, ich habe es jetzt gespürt, da ist Kraft geflossen. Wer hat mich berührt? Sagen die anderen. Ja Herr, da haben so viele Leute, da sagst du, wer hat mich berührt? Eine hat im Glauben berührt. Die hat diesen Empfangsglauben gehabt. Wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich geheilt. Da empfange ich diese Heilung. Und natürlich, bei Jesus war die Kraft halt extrem, weil er war wirklich bis unter die Decke voll mit Kraft und Herrlichkeit, was wir auch werden sollen. Beispiel der Petrus. Also nicht sagen, es war Jesus, weil den anderen geht es nicht. Der Petrus, der ging an den Kranken nur vorbei. Ganz nah, dass der Schatten nah auf die gefallen ist. Und sie wurden geheilt und die Dämonen sind ausgefahren, wie sie gepiesagt haben. Also ist auch bei normalen Menschen möglich. Also lass diesen Fluss, schalte diesen Fluss ein, lass ihn fließen, hör nicht auf. Es kommt von oben herab, aus dem Himmel, aus dem höheren Level. Und so sagt uns Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter und so weiter. Also wo kommt es her? Von oben, vom Himmel, von der höheren geistlichen Ebene, von der Ebene, wo wir als Christen Zutritt haben, weil wir den Ausweis haben. Sein Blut ist der Ausweis zum Zutritt in diese geistliche Ebene. Ich fordere euch heute ziemlich heraus, ich weiß das, aber ich muss das tun. Sonst sitzt man in 10 Jahren noch so in einer gemütlichen Runde. Wir wollen aber mehr. Wir wollen den Himmel auf der Erde. Heißt es nicht, im Vater unser so wie im Himmel, so auf Erden? Und wenn du das willst, dann bist du genau auf der richtigen Schiene. Wie im Himmel, so will ich es auf der Erde haben. Aber du bist die Kontaktstelle. Wenn du nicht dich Gott nahst, wenn du nicht hintrittst, dann wird das nicht so auf der Erde, wie es im Himmel ist. Dann ist zwar die Fülle im Himmel für dich da, aber du hast sie nicht, im Praktischen. Dann wird auch deine Freude nicht völlig. Und das müssen wir lernen. Und da müssen wir auch dem Feind massiv widerstehen, weil in einer gemütlichen Runde, wenn er dich halten kann, dann ist er zufrieden. Sollen sich die Christen nur gemütlich treffen und vielleicht ein paar Probleme austauschen, gibt er letztendlich dem Teufel die Ehre, weil die Probleme hat er initiiert. Die reden gar nicht mehr von dem, dass Gott auch was tut. Dann sprechen sie hinterher noch ein frommes Gebet, damit man nicht sagen kann, ich habe nicht einmal gebetet, ist worden. Wenn aber Kraft anfängt zu fließen, dann wird er nervös. Dann wird er extrem nervös. Dann macht er erst einmal, ich möchte euch erschrecken, dass es wieder aufhört. Wenn er aber nicht aufhört, dann ist er erschrocken und sagt, jetzt muss ich abhauen. Weil er dieser Kraft nicht standhalten kann. Weil Licht, wenn kommt, muss Finsternis verschwinden. Es gibt also schlaue Bibelprediger, die sagen, ja, wenn das Licht aber mehr wird, dann wird das Finsternis auch mehr. Habt ihr das schon mal wo gehört?
Ja.
Stell dir mal vor, da ist Fenster herin, Nacht, und der Klaus geht rein und schaltet das Licht ein. Huh, da sitzt da vor dem Licht und da wird es aber finsterer. Das gibt's nicht. Entweder ist Licht oder es ist Finsternis. Und wenn das Licht kommt, geht die Finsternis. Oder hast du schon mal Finsternis eingeschaltet? Höchstens Licht ausgeschaltet. So ist es richtig rum. Also die Finsternis wird nicht mehr, wenn das Licht immer mehr wird. Ganz ein großer Krampf. Und umso mehr Licht bekommt, umso mehr werden auch Menschen zum Jesus sich bekehren, Buße tun, umdenken, die Bosheiten lassen. Es gab ja einmal eine Erweckung vor so circa 120 Jahren in England oder in Wales besser gesagt. Da war so eine extreme Erweckung, dass die Richter zum Zeichen ihrer Arbeitslosigkeit mit weißen Handschuhen auf der Straße spazieren gingen, weil keiner mehr was verbrochen hat. Da war wirklich Licht. Leider hat es nicht lang angehalten, aber so stelle ich mir das vor. Die Gefängnisse werden leerer. Wir brauchen nicht mehr so viele Polizisten wie heute. Also brauchen wir immer mehr Polizisten, weil die Ganoven immer mehr werden. Da ist Finsternis. Aber kommt das Licht, kommt die Erweckung, kommt der Heilige Geist mit seinem Feuer, dann muss das was anderes werden. Dann kann ich nicht sagen, ja, wenn das Licht kommt, dann muss Finsternis auch mehr werden. Also das lehrt uns ja schon der gesunde Menschenverstand, dass das nicht so ist. Und dann soll es so sein, wie es hier heißt, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Warum geschahen Zeichen und Wunder? Weil sie sich Gott nahten, weil sie sich auffüllen ließen von dieser Herrlichkeit Gottes. Und die haben sie den Hände auflegen weitergegeben. Aber wenn die Leute nicht voll Heiligen Geistes sind, voll der Herrlichkeit, nicht voll getankt sind, dann geben sie halt einfach nicht so viel Kraft weiter, dummerweise. Aber es erfordert Aufwand, dass man sich Gott naht, Zeit nimmt dafür. Ich kenne das zu Genüge, wenn du anfängst, was dir der Feind dann alles sagt, was aber jetzt noch zu tun ist, damit du ja aufhörst. Und wenn es bloß nur ist, ein christliches Buch zu lesen, so richtig und gut es ist, ein christliches Buch zu lesen, aber das ersetzt niemals, das naht euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Nicht das Buch lesen ist Gott nahen, das ist, du kannst was lernen über das Thema und dann musst du es auch in die Praxis umsetzen. Von diesen Menschen ging diese himmlische Kraft aus. Dieser Kanal, dieser Schlauch ist groß geworden. Die Fülle des Himmels ist aus ihnen ausgeflossen, ungehindert. Also empfange du, was im Himmel für dich bereit liegt. Wisse, in ihm sind wir alle zu dieser Fülle gebracht. Diese Fülle ist für dich da, nicht bloß für die anderen. Und so kannst du auch viel leichter auf eine Empfangshaltung gehen, wenn du weißt, es ist schon alles da. Du musst Gott nicht überreden, dass er dir dieses und jenes vielleicht gnädigerweise einmal gibt. Gnade ist geworden durch Jesus Christus. Zur Fülle bist du gebracht durch Jesus Christus. Du hast das Vorrecht als Kind Gottes, sich Gott zu nahen, hinzutreten. Nicht meinen, ja, wir dürfen uns Gott nicht nahen, weil alttestamentlich heißt es einmal, da Wer Gott von Angesicht zu Angesicht schauen möchte, der fällt tot um oder so. Wir sind in einem ganz anderen Bund. Wenn du die Apostelgeschichte mal aufmerksam liest, dann ist Jesus wieder erschienen. Und der Herr sprach oder der Heilige Geist sprach oder ein Engel ist erschienen, der war da und hat mit denen geredet und hat den Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt und so weiter. Das wird der Level sein, wo wir Christen uns begegnen. Oder wo wir auf dem Level, wo wir leben sollen. Herr, lehre uns beten, haben die Jünger gesagt. Dann gab er ihnen dieses Vaterunser. Und die Menschen haben nichts Besseres zu tun gehabt, dieses auswendig zu lernen und runter zu plappern. Wir beten zwar wie im Himmel, so auf Erden. Muss ich noch mehr dazu sagen? Unser täglich Brot. Oh je, jeden Tag bloß ein bisschen Brot. Nicht einmal eine Wurst, oder? Oder ein Honig oder eine Marmelade. Die Versorgung grundsätzlich. Und das kann ein Geld sein, damit du was kaufen kannst zum Essen. Das kann ein guter Arbeitsplatz sein, wo du gelingen hast und wo du anständig was verdienst, bei dem du auch dankbar sein sollst. Es kann eine Beförderung sein, wo du mehr verdienst, wo du vielleicht auch mehr Einfluss hast auf die Gesellschaft. Ist ja egal. Das gehört alles damit rein. Nicht bloß so falschen Demut, sag immer wieder Wurm, auf Stelzen unter dem Teppich. Du bist wer? Du bist ein Kind Gottes. Ein Kind des Allerhöchsten, dem Gott, der das da alles, wenn du rausschaust, hat er geschaffen. Einfach so mit einem Wort. Der hat keine Evolution gebraucht. Die Menschen werden nur verarscht von den ganzen schlauen Leuten. Und Gott hat auch kein Problem mit dem Klima. Nein, und auch nicht mit CO2. Es ist notwendig, das CO2 für die ganze Vegetation. Hätten wir kein CO2, wäre alles wie auf dem Mars. Wir brauchen das. Das gehört dazu. Und wenn der Tag kommt, wo die ganze Schöpfung, die jetzt noch seufzt, freigemacht wird von der Vergänglichkeit, dann ist sowieso wieder alles im paradiesischen Zustand. Da interessiert das CO2 kein Menschen mehr. Da ist Herrlichkeit. Da brauchen wir auch kein Auto mehr. Da fahren wir wieder mit Philippus Airlines. In einem Moment zum anderen versetzt. Wo du gerade hin willst. Und dann können wir wieder mit unserem Papa spazieren gehen, wie der Adam, und uns unterhalten. Was dann noch so alles Gutes und Schönes ist, werden wir sehen. Wichtig ist, weil wir glauben an den Namen unseres Sohnes Gottes, Jesus Christus, sind wir da dabei. Wir werden nicht vor dem Richterstuhl erscheinen und dann verurteilt und in die Hölle, in die Verdammnis geworfen, sondern unser Urteil wird heißen Freispruch. Der Richter wird das Buch aufschlagen, da steht dein Name oben drauf, da steht nichts. Unschuldig, vielleicht noch. Ein anderer hat die Schuld getragen. Ein anderer hat schon bezahlt. Jesus mit seinem Blut. Deshalb bist du der, der den Himmel in aller Ewigkeit leben wird. Dann wird sich dieser himmlische Bereich, dieser höhere Level, wo jetzt aber sagt, da müssen wir hinzutreten, der wird sich wieder verbinden mit dem Irdischen. Es wird wieder eins sein und dann wird auch wieder alles passen. Jetzt wandern wir sozusagen im Tal des Todesschattens. Sieht man ja, die ganze Schöpfung. Aber das wird sich alles wieder aufhören. Der Satan und der Tod werden einmal in den Feuersee geschmissen. Das in der Offenbarung heißt, wird alles beseitigt. Ja, das war jetzt das Thema, wo es ums Empfangen geht. Du kannst von Gott empfangen. Jetzt hast du es einmal gehört. Es macht Sinn, dass du es öfter anhörst. Es macht Sinn, oder erst richtig Sinn, wenn du anfängst, das zu üben, zu trainieren, zu tun, zu empfangen. Und es macht noch viel mehr Sinn, wenn du dich nicht abbringen lässt, wenn du nicht aufhörst, bis die Gebetserhörungen eintreffen. Aber sei im Gebet immer offen für ein Reden Gottes. Weil Gebet soll ja nie nur ein Monolog sein, es soll immer ein Dialog draus werden. Das gehört dazu. Aber wisse, du darfst und du kannst hinzutreten. Die Bibel fordert dich nicht für etwas auf, was nicht geht. Nahe dich Gott, geht. Dein Ticket, der Ausweis ist Jesu Blut. Der Glaube an Jesu Blut, an seinen Namen, das ist das Ticket. Und der Vorhang ist zerrissen. Das Bild dafür ist, als Jesus am Kreuz starb, ist im Tempel der dicke Vorhang vom Allerheiligsten zerrissen, von oben nach unten. Das bedeutet, dass diese Trennung zwischen dem himmlischen und dem irdischen Bereich offen ist. Man kann sich Gott nahen. Du kannst seine Stimme hören, meine Schafe hören meine Stimme, sagt er. Du kannst Visionen haben oder auch ein, Ein Bild, sagt man heutzutage, unterm Strich ist eine Vision. Zum Beispiel Petrus auf dem Hausdach hat er gebetet. Das war sein stiller Platz. Und er hat doch dann die Vision gehabt mit dem Tuch, wo die unreinen Tiere drin waren, das runtergelassen worden ist vom Himmel. Und immer hat eine Stimme gesagt, iss. Und der Petrus, niemals, unreine Zeug esse ich nicht. Petrus war noch im Gesetz verhaftet. Und Gott wollte ihm damit zeigen, nichts mehr Gesetz, jetzt geht's ganz anders. Jetzt wir können auch alle anderen das Evangelium hören, die Heiden. Und die müssen nicht mehr dieses Gesetz des Mose erfüllen. Die mussten das aber auch erst lernen. Wir haben eine gute Gemeinschaft. Der Petrus musste das lernen. Der Paulus musste es auch lernen. Der hat einmal noch einen in den Tempel gebracht und hat ihn beschnitten. Einen Heiden, der aber schon gläubig war. Hat er noch gemacht, hätte er nicht tun brauchen. Später schreibt er mal im Galaterbrief, dass es nicht sein muss, wer sich noch beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz halten. Aber er musste es erst lernen. Die Leute damals waren von klein an das Gesetz gewöhnt, vom Gesetz gelehrt von Anfang an, was alles genau zu tun und zu lassen ist. Und der Paulus war extremer, er war Pharisäer und da war er noch einer der Besten. Und Gott hat sich genau diesen auserwählt. Er ist ihm erschienen, dann ist er erst einmal blind gewesen. Ne? Also er brauchte schon die harte Schule, erst einmal. Er hat vorher die Christen verfolgt und umbringen lassen. Und dann ist ihm Jesus erschienen. Ich bin der, den du verfolgst, hat er gesagt, der Herr. Menschlich gesehen hätte man sagen können, Jesus, jetzt kommt er und schlägt den Paulus tot, weil der seine Jünger, seine Kinder verfolgt und umbringen lässt. Nein, hat er nicht gemacht. Gnade hat er ihm gegeben. Er hat ihm bloß eine von Latz gegeben, dem, dass er momentan blind war. Und erst als er Jesus akzeptiert hat als Herrn, wurde er wieder sehend. Und dann ging er, hieß sich taufen und von seinen Sünden abwaschen. So einfach. Kein Beichtspiegel, keine Lebensbeichte, wie sie machen, Gemeinden praktiziert wird. Einfach bloß glauben, taufen, abwaschen, gerettet. Punkt, fertig. So was einfach. Die religiösen Leute haben damit Probleme. Das kann doch nicht so einfach sein, das geht doch nicht. Man muss doch. Man muss nicht. Jesus hat. Und das glauben wir und das genügt. So groß ist seine Gnade. Gut. Machen wir dann einen Lobpreis. Weil ich glaube, jetzt ist ja jeder davon überzeugt, dass Jesus wert ist, gelobt und gepriesen zu werden. Weil ohne ihn schauen alle wirklich alt aus. Ziemlich. Vor allem dann, wenn wir irgendwann einmal abtreten von dieser Erde und hätten Jesus nicht als Retter, dann schauen wir erst richtig alt aus.